Ganz herzlich heiße ich Sie alle an diesem strahlend schönen Wintersonntag bei uns in Aidlingen zur Bibelstunde willkommen. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und jetzt hier sind. Grüßen möchte ich Sie alle und ganz besonders Frau Scharf, die heute Geburtstag hat. Mit der Losung für den heutigen Sonntag: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und bevor wir das erste Lied singen, möchte ich Ihnen einige Dinge abkündigen. Herzlich einladen darf ich Sie zu unserem ersten Seminartag am 11. Februar hier bei uns im Mutterhaus. Draußen am Tisch liegen die Flyer auf, da können Sie sich gut informieren. Der Anmeldeschluss ist schon schnell am 1. Februar. Und dann am 18.02. findet im Gemeindehaus in Aidlingen ein Frauenfrühstückstreffen mit Frau Tabea Dölker statt zum Thema Einsam oder Gemeinsam. Und dann noch das Letzte. Am kommenden Samstag um 19 Uhr, da können Sie musikalisch ein Benefizkonzert in Böblingen genießen. Und der Reinerlös, der geht an das Sonntagsessen für Bedürftige der Diakonie und den Tafelladen Böblingen. Und ganz herzlich lade ich Sie auch gleich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer. Und jetzt steht unserem ersten Lied nichts mehr im Weg. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Nummer 12.
Der Psalm, der für den heutigen Sonntag angegeben ist, ist der Psalm 86. Und es ist ein Psalm, den man anmerkt, wenn man ihn ganz liest: David ist in Not. David hatte viel Anfeindung, er war in einer ausweglosen Lage, sah gar keine offene Tür mehr herauszukommen. Aber die Tür zu Gott war offen. Und darum wollte er zu Gott rufen und beten. Und wie so oft in den Psalmen merken wir dann, während dem Flehen und Bitten kommt er ins Danken und Loben, weil er jetzt wieder Gott vor Augen hat. Ich lese einige Verse aus diesem Psalm. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Dieser letzte Satz wird in der Hoffnung für alle so übersetzt: Gib mir nur dies eine Verlangen, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Ihn ehren, das wollen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied hier an der Leinwand. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier.
Ja, Herr Jesus Christus, das macht uns froh und getrost. Wir sind nicht im eigenen Namen hier, sondern in deinem Namen. Und du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du bist da. Du kennst uns alle. Du weißt, was jeder mitgeschleppt hat und was er jetzt braucht. Und Herr Jesus, ja, mach unsere Herzen weit und rede du mit uns. Amen. Kaum zu fassen. Vor 22 Tagen haben wir alle, ob wir es nun wollten oder nicht, die Tür vom alten ins neue Jahr 2017 durchschritten. Keiner konnte zurückbleiben, wirklich keiner. Und im Lauf des Tages, vom Morgen bis zum Abend, durchschreiten wir bewusst oder unbewusst eine Tür um die andere. Jeder ist durch diese schöne Tür am Zelthaus gekommen. Und Türen gehören für alle Menschen zu allen Zeiten zum Leben dazu. Gleich zu Beginn der Bibel begegnet uns die Tür zum Paradies, die nach dem Sündenfall hinter den ersten Menschen ins Schloss gefallen ist. Und da ist die rettende Tür der Arche, die Gott hinter Noah und seiner Familie persönlich zugeschlossen hat. Ich erinnere an die rettenden, mit dem Blut des Lammes bestrichenen Türen in der Passanacht in Ägypten. Und im Neuen Testament spricht Jesus Christus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Bild von der Tür durchzieht die Bibel, vor allem auch in den Gleichnissen Jesu bis zur Offenbarung. Die Gemeinde von Philadelphia lässt der erhöhte Herr Christus wissen: So sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand kann sie aufschließen. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wie mögen dem Apostel Johannes die letzten Worte aus Offenbarung 3, Vers 20 an die Gemeinde in Laodicea nachgeklungen haben, die er als der Sekretär des Auferstandenen sorgfältig niedergeschrieben hatte. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Christus spricht: Mach die Tür deines Herzens auf, dann mach ich dir meine Türe auf. Und wo Christus Herr im Herzen ist, da öffnet er die Tür zum Himmel. Offenbarung 4 beginnt mit der offenen Himmelstür. Das ist gewaltig, dass wir in diesen 11 Versen Teilhaber dieser Schau werden dürfen. Ich lese Ihnen vor. Danach schaute ich auf und sieh, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sagte: Steig hier herauf. Dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und gleich drauf war ich im Geist und sieh, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron herum waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern, und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Und vom Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer wie Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 Tiere voller Augen vorn und hinten. Das erste Tier war wie ein Löwe, das zweite Tier war wie ein Kalb, das dritte Tier hatte ein Gesicht wie ein Mensch, und das vierte Tier war wie ein fliegender Adler. Und jedes der 4 Tiere hatte 6 Flügel. Sie waren ringsherum und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sagten: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Und wenn die Tiere dem Preis Ehre und Dank geben, der auf dem Thron sitzt und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen: Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Es war Gottes Welt. Johannes sagt ganz schlicht: Danach schaute ich auf und sieh. Bei diesen wunderbaren Worten, die einen unendlich weiten Horizont eröffnen, möchte ich ein wenig verweilen. Und den ersten Punkt habe ich überschrieben: Sieh, eine Tür war geöffnet im Himmel. Es handelt sich hier nicht um einen Blick in die Weiten des Weltalls, etwa durch das Weltraum-Hubble-Teleskop, das einen in seinen Bann ziehen und total faszinieren könnte. Nein, hier geht's um unendlich weit mehr, um den Blick in die Gegenwart Gottes, die jegliches menschliche Denken sprengt. Vielleicht ist gerade heute jemand unter uns, bei dem eine oder mehrere oder gar alle Türen ins Schloss gefallen sind. Dann ist man im wahrsten Sinn des Wortes eingeschlossen und ein Gefangener. Man ist wie ein Mäuslein in der Falle und weiß weder aus noch ein. Wie kann einen doch der Sog der Zeit gefangen nehmen und in seinen Bann ziehen? Oder sind es Abhängigkeiten, die einen isolieren und einsperren? Es können auch Menschen sein oder Drogen, der heimliche Griff nach der Flasche oder fernöstliche Abmeditationsmethoden oder die Arbeit oder das Internet, das sich als Gefängnis entpuppt. Manche sagen: Mich hält mein Terminkalender gefangen. Ich kann mich nimmer bewegen. Es gibt so vieles, was einen gefangen nehmen kann. Trauer, Verluste, Ungerechtigkeiten, auch Ungewissheiten können einen einsperren. Die Tür ist zu. Das Gleiche geschieht, wenn einem die Schuld über den Kopf wächst. David kann in Psalm 38 ein Lied darüber singen. Sie trennt einen von Gott und dem Nächsten und man ist ausgeschlossen, eingesperrt. Auch eine anhaltende Krankheit, die nicht weichen will, isoliert und sperrt ein. Ich habe mal, als ich krank war, diese Karte geschenkt gekriegt. Die Einsamkeit kann einen isolieren und einem obendrein noch das Gefühl einbläuen, dass man sich, so wie es Jacques Monod sagt, wie ein winzig kleiner und verlassener Zigeuner am Rand des Universums fühlt. Es gibt es auch, dass sich eine Tür einen Spalt weit auftut, sei es privat oder beruflich, Blick auf einen Arbeitsplatz oder Studienplatz oder bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Partner fürs Leben und im nächsten Augenblick schlägt sie schon wieder zu. Und dann ist man wieder gefangen. Gefangen in Unmöglichkeiten, Ratlosigkeiten, Ausweglosigkeiten und die bestimmen dann die momentane Lebenslage und den Alltag. Auch der Apostel Johannes war in Gefangenschaft geraten. Wie viele Christen sitzen heute gefangen um ihres Glaubens willen? Johannes war nicht nur äußerlich, ich glaube, er war auch innerlich gefangen. Kaiser Domitian, dieser Christenhasser, der für sich selbst göttliche Ehren in Anspruch nahm, nahm der Gemeinde in Ephesus kurzerhand ihren Kopf, den 90-jährigen Bischof Johannes, weg. Und das nur, weil er unbeirrt am Wort Gottes festhält und sich auf Biegen und Brechen nicht von seinem Herrn trennen ließ. Und deshalb verbannte er ihn auf diese einsame, von der übrigen Welt völlig abgeschottete, in der Ägäis gelegene Insel Patmos mit ihren Kupferminen. Neben der Insel Patmos verkehrten regelmäßig Schiffe zwischen Ephesus und Rom und umgekehrt. Ich habe gelesen, dass Patmos damals von allen Schiffen gemieden wurde, es sei denn, sie würden einen Gefangenen abliefern. Keines steuerte diese Insel an. Eine deprimierende Situation. Mitten im Meer, auf einer Insel preisgegeben, gefangen, vergessen. Und in dieses Gefängnis, in diese trostlose Situation hinein, begegnet der Auferstandene dem Johannes und vertraut ihm die Offenbarung an. Johannes schaut auf. Sieh, eine Tür war geöffnet im Himmel. Es gibt eine offene Tür im Himmel. Das ist Fakt. Vielleicht kennen Sie noch von der Schwester Hede diese Waschfrau, die Sophie. Berufen zum Waschen und Predigen. Und dieses Original hat auf die Frage, wie ist das aber nun mit dem Petrus, der hat doch nun den Schlüssel ganz kühn gesagt. Es geht mich gar nichts an, wer den Schlüssel hat. Ich habe die Tür und mein Herr hat den Generalschlüssel. Jesus ist die von Gott geöffnete Tür im Himmel. Seit Karfreitag, als im Tempel der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, zerriss und Jesus sprach, es ist vollbracht, ist die Tür zum Himmel offen, der Weg dahin frei. Ihn das Licht aus der Höhe durfte der Rachen des Todes zwar verschlingen, aber nicht festhalten. Der Vater hat die Tür des Grabes durchbrochen. Christus lebt für immer und ewig. Er ist der Weg, er ist die Tür. Und er hat, wie gesagt, den Generalschlüssel zu jedem Gefängnis, sogar zur Hölle und zum Totenreich. Der Auferstandene kann auch die Türen, die wir uns selber verschlossen haben, auf irgendeine Weise, vielleicht nach einer ganz anderen Richtung hin, als wir das noch im Blick haben, auftun und eine unerwartete Fortsetzung unseres Weges schenken. Er kann Ihnen heute Türen öffnen. Er kann's. Bei ihm gibt es immer einen Ausweg, sogar aus dem Tod. Johannes bekennt sie. Ich sah eine offene Tür. Und diese offene Tür in Offenbarung 4, Vers 1 wollen wir ins Auge fassen. Geht es doch hier, wie es ein Ausleger so fein sagt, speziell um die Öffnung der zum Thronsitz Gottes führenden Himmelstür. Und diese hat der Auferstandene geöffnet. Das deshalb, weil er den Seinen eine ganze Ewigkeit lang Heimatrecht bei sich geben möchte. Und dazu passt erstmal das Lied »Ich wünsch dir den Himmel«, zu dem ich uns nun gemeinsam einlade. Schwester Renate bringt's uns bei.
Also eine Singstunde machen wir nicht, aber dass Sie den Refrain richtig können, machen wir es jetzt so. Ich spiele den Refrain, die erste Folie hier einmal vor und dann singen wir den Refrain zweimal. Und dann folgt Strophe, Refrain und so weiter.
Johannes schaut auf und sieht. Diese Doppelfunktion begegnet uns am laufenden Band bei Daniel und Hesekiel. Zum Sehen kommt das Hören. Der Apostel hört die gleiche Stimme einer gewaltigen Posaune gleich, die bereits am Tag des Herrn in Kapitel 1, Vers 10 mit ihm geredet hatte. Es ist die Stimme des Auferstandenen, vor der, wenn sie ertönt, alle anderen Stimmen verstummen. Wieder ist es der Geist Gottes, der ganz unspektakulär seine Hand auf ihn legt, ihn befähigt und ihn als sterblichen Menschen in die Gegenwart Gottes versetzt. Er ruft ihm zu, steig hier herauf. Jesus ist ein wunderbarer Herr. Er ist der ewige, der unveränderliche Gott. Er ruft, steig hier herauf. Dann werde ich dir zeigen, was hernach geschehen muss. Jetzt vertraut der Auferstandene Johannes und seiner Gemeinde das an, was er vom Vater für die Seinen empfangen hat. Das gehört zur Stellung und zur Würde der Erlösten des Herrn. Zusammen mit Johannes werden auch wir, die Leser dieses wunderbaren Buches, mit hineingenommen in seine Gedanken und Pläne, mit dem, was hernach geschehen muss. Damit ist die von Gott bestimmte Zukunft gemeint. Es ist dasselbe Muss des göttlichen Plans, das über dem Leben und Leiden des Gottessohnes stand. Sogar die Welt muss, auch wo sie Gott nicht dienen will, seine Pläne ausführen und helfen. Ein Ausleger schreibt, nicht der Zufall, nicht der Mensch und nicht der Teufel bestimmen, was geschieht, sondern der Herr und Herrscher aller Dinge. Dem Johannes wird ein Durchblick gewährt. Und ich denke, diesen Blick brauchen Sie und ich nötiger denn je, der Blick dahin, wo die Fäden der Geschichte zusammenlaufen. Johannes sieht Und dabei bin ich beim zweiten Punkt. Siehe, ein Thron stand im Himmel. Alles, was Johannes in dieser Vision ab Vers 2b sieht, die sich bis Kapitel 22, Vers 3 durchzieht, bezieht sich auf den Thron Gottes. In Kapitel 4 und 5, da steht der Thron im Mittelpunkt. Er ist der Inbegriff der unerschütterlichen Gottesherrschaft. In der Offenbarung wird der Thron 47 Mal genannt. Und allein 12 Mal habe ich mir in diesen Versen, in diesen 11 Versen, den Begriff Thron unterstrichen, die den Vorspann zum 5. Kapitel bilden. Auf dem Thron, am Thron, um den Thron, vor dem Thron, vom Thron her. Wir befinden uns damit in der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Das ist atemberaubend. Der Thron Gottes ist der Ursprung, ja der Ausgangspunkt aller Dinge, die eigentliche Machtzentrale und Schaltzentrale. Am Thron Gottes laufen alle Fäden zusammen. Er ist der Beginn aller Geschichte in der Schöpfung und in der Menschheitsgeschichte. Vom Thron Gottes aus wird die Welt regiert und führt er die Welt und die Heilsgeschichte zum Ziel. Die große Weltgeschichte, ihre und meine kleine Lebensgeschichte enden nicht im Nichts, sondern vor Gottes Thron. Das ist der Fokus, auf den sich alles konzentriert. Dieser Thron, der Thron des ewigen und allmächtigen Gottes, lässt sich mit nichts Innerweltlichem vergleichen. Und daneben ist der große, mit Elfenbeinornamenten verzierte und mit reinem Gold überzogene Thron Salomons nichts von dem es in 2. Chroniker 9, Vers 19 heißt. In keinem anderen Land hat sich jemals ein König einen so prunkvollen Thron anfertigen lassen. Der ist weg. Gottes Thron steht ewig fest. Und es ist interessant, dass Johannes den Thron Gottes in keiner Weise beschreibt. Gottes Thron, der im Himmel steht, ist einzigartig. Er ist ewig. Der Psalmist bekennt, seit Anbeginn der Welt steht er fest. Und beim weiteren Lesen stockt mir buchstäblich der Atem. Johannes schreibt, und auf dem Thron saß einer. Das ist in diesem Kapitel dreimal festgehalten. Vers 2b, in Vers 9 und in Vers 10. Und in Kapitel 5 auch dreimal. Der Thron über der Welt ist nicht leer. Unsere Welt ist nicht sich selber überlassen. Dr. Meyer schreibt so fein, in der ganzen Welt des alten Orients galt, das Sitzen als besonderes Zeichen der Gottheit, nicht etwa als Zeichen der Untätigkeit oder Ferne oder Gleichgültigkeit. Hier kommt Gottes Würde und Souveränität, ja zugleich seine höchste Aktivität zum Ausdruck. Aus Psalm 33, Vers 13 und 14 erfahren wir, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen, jetzt auch sie und mich, jeden Einzelnen. Vor seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Und voll Staunen bekennt der Beter in Psalm 113, wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront und tief herunterschaut auf den Himmel und die Erde. Das gilt in jeder Lebenslage und ist überaus trostvoll. Ein Beispiel soll das unterstreichen. Im Dezember 1968, am Abend vor seinem Tod, im Alter von 82 Jahren, telefonierte der Schweizer Theologe Karl Barth mit seinem Freund Eduard Thurneisen. Und sie kamen dabei auf die schwierige Weltlage zu sprechen. Und da sagte Karl Barth, ja, die Weltlage ist dunkel, aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert, nicht in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf der Erde, aber von ganz oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, darum fürchte ich mich nicht. Und damit wollte er sagen, Gott hat noch nicht abgedankt. Er sitzt im Regiment, auch wenn es in unserer Welt manchmal drunter und drüber geht. Es wird regiert für immer und ewig, wenn auch verhüllt, auch bei der letzten und schwersten Prüfung der Gemeinde, da führt der Herr Regie und regiert. Und dann in Vers 3 beschreibt Johannes mit größter Zurückhaltung und ohne Namensnennung ganz verhalten in einem Satz das Aussehen Gottes, seinen Glanz und seine Lichtausstattung. Mit tastenden Worten sucht er nach einem Vergleich. Und der da saß, hatte das Aussehen gleich wie. Dieses gleich wie drückt aus, wie unzureichend das Bild ist, das er jetzt in Worte fasst. Die Wirklichkeit Gottes lässt jeglichen Vergleich hinter sich. David bekennt in Psalm 40, Vers 6, voll Bewunderung und Staunen, Herr, dir ist niemand gleich. Und der Erzengel Michael, vielleicht ist heute einer unter uns, der Michael heißt. Dieser Name bedeutet, wer ist wie Gott? Das ist eine ständige Herausforderung zu immer neuem Staunen, zu immer wieder neuer Anbetung an Gottes Thron. Und Johannes benutzt jetzt einen Vergleich aus der Welt der Edelsteine. Diese erklären auf würdige Weise die Erscheinung Gottes. Der Jaspis, das ist der Diamant, glasklar, klarer als Glas. Und der Sarder, eine Art Karneol, tauchen bei der Beschreibung des himmlischen Jerusalem Kapitel 21, Vers 11 wieder auf. Und sie charakterisieren Gottes Lichtwelt. Ein Ausleger sagt, der Glanz der hellsten Edelsteine ist Gleichnis für die Lichtherrlichkeit und Reinheit Gottes. Und wie Paulus in 1. Timotheus 1, 17 und 6, 15 und 16 nach der Übertragung Hoffnung für alle, sagt Gott, beschreibt Gott als den ewigen König, den unvergänglichen und unsichtbaren, allein weisen, den einzigen und allein mächtigen, den König aller Könige und den Herrn aller Herren. Das lässt mich etwas von dieser gewaltigen Hoheit und Herrlichkeit erahnen. Er, schreibt er weiter, der allein unsterblich ist, der in einem Licht lebt, das niemand sonst ertragen kann, den kein Mensch je gesehen hat und keiner auch auf dieser Erde sehen kann. Ihm allein gehören Ehre und ewige Herrschaft. Amen. Das ist unerschütterlich wahr. Und Johannes fährt fort, ein Regenbogen oder Strahlenglanz war rings um den Thron, dem Aussehen nach einem Smaragd gleich. Das erinnert mich an das Bild von der Auferstehung von Matthias Grünewald. Da ist der Auferstandene auch umgeben von einem smaragdgrünen Regenbogen. Auf dem Bild kommt es nicht ganz so schön raus. Und weiter beschreibt Johannes, was in unmittelbarer Nähe des Throns passiert. Und dabei bin ich beim dritten Punkt. Rings um den Thron herum. Um den Thron herum waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. In Vers 3 begegnet uns der Kreis des Lichtglanzes. In Vers 4 der Kreis der Ältesten. Und der vier lebendigen Wesen. Kapitel 5 kommt dann noch der Kreis von Myriaden von Engeln dazu. Der Kreis ist immer ein Ausdruck von Vollkommenheit und von Schönheit. Immer auch ein Bild von Ewigkeit. Sie finden es bei den ganz alten Mosaiken in Ravenna. Anfang ohne Ende. Höchste Schönheit, Vollkommenheit und Ordnung umgibt den Thron Gottes. Wie könnte es auch anders sein? Und bei den 24 mit weißen Kleidern bekleideten Ältesten, die auf ihren Thronen sitzen und goldene Siegeskränze tragen, da gehen die Erklärungen der Ausleger auseinander. Ich habe mich für die Deutung von Dr. Gerhard Meyer entschieden, der in ihnen Engelwesen sieht, die ihre Eigenart darin haben, dass sie tatsächlich das Gottesvolk des Alten und des Neuen Bundes repräsentieren. Das sind wir eingeschlossen. Das gefällt mir. Und wieder richtet sich der Blick des Johannes auf den Thron. Vers 5 lesen wir, und von dem Thron gehen Blitze und Stimmen und Donner aus. Das erinnert an Hesekiel 1,13. Das ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, für seine Offenbarung. Am Sinai, da hat es geblitzt und gedonnert. Und auch bei Gideon und bei Habakuk oder in Psalm 29. Und dann sieht Johannes 7 Feuerfackeln, die vor dem Thron brannten, und sagt, das sind die 7 Geister Gottes. Und bereits in Offenbarung 1, Vers 4 begegnete uns der Heilige Geist in seiner 7 Gestalt und Vollkommenheit. Mir gefällt so, was Fritz Grünzweig da schreibt. Dieser Geist, der vom Vater und vom Thron ausgeht, will uns heimleuchten zu Gott und uns bereits auf dem Nachhauseweg hoffähig machen für die himmlische Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist zugleich der heiligende Geist. Wie schön. Und dann in Vers 6. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer wie Kristall und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier Tiere voller Augen vorn und hinten. Es ist zum Staunen, dass mehr Ähnliche ist für Gott da und dient ihm. Das erinnert auch an den Durchzug durchs Rote Meer und an das Lied Moses. Und nochmals, Dr. Meyer, wenn Johannes etwas wie ein gläsernes Meer sieht, dann kommt in diesem Anblick die unermessliche Größe des Schöpfers und das staunenerregende Rettungshandeln des einzigartigen Gottes zum Ausdruck. Johannes berichtet von dem gläsernen Meer wie Kristall. Ich habe gelesen, dass das Glas bis zur Römerzeit ein seltener Luxus war. Ihm wurde der gleiche Wert wie dem Gold beigemessen. Merken Sie, wiederum höchster Glanz und höchster Wert. Bei Gott ist nicht nur alles unermesslich schön, glanzvoll und unerhört wertvoll, sondern auch durchsichtig, klar und rein. Und wenn auf unserer Erde die Wogen noch so toben, vor Gott ist es still, glasklar, rein. Die vier Wesen um den Thron, über die in Vers 6b bis 8 berichtet wird, sind keine Cherubime, sondern etwas Eigenständiges, etwas Besonderes. Eine Erklärung von Fritz Grünzweig hat mich angesprochen, die möchte ich einfügen. In der alten Kirche sah man schon früh die vier Evangelisten des Neuen Testaments im Zusammenhang mit diesen vier Gestalten. Matthäus mit der Menschenantlitzgestalt, Markus mit der Löwenantlitzgestalt, Lukas mit der Tiergestalt und Johannes mit der Adlergestalt. Das eine Wort Gottes, unser Herr Jesus Christus selbst, geht durch den Dienst dieser vier Zeugen und unter ihm in alle Welt, nach allen vier Himmelsrichtungen, zu aller Kreatur. Das Evangelium wird weltweit auf viel, viel, vielfältige Weise verkündigt. Kapitel 4 endet mit einem tief eindrücklichen Bild einer gewaltigen Doxologie, der himmlischen Form und Art des Gebets. Im Himmel gibt's keine Bitte, Fürbitte und keine Klage mehr. Das himmlische Gebet ist ein einziger Ausruf des Staunens und der Bewunderung, der Huldigung, ja der liebenden Hingabe an den unendlich hohen und reinen Gott. Unaufhörlich, immerwährend, immer in der Gegenwart. Raum und Zeit gibt es dort nicht mehr, wird Gott in der Herrlichkeit gerühmt und angebetet. Das ist in der Form einer Doxologie. Können Sie 7-mal Dreierkombinationen finden, wenn Sie das nachlesen in Ihrer Bibel? Das sind lauter Ehrerbietungen, die dem lebendigen Gott dargebracht werden. Sie berühren das Geheimnis Gottes. Beginnend mit dem dreimal heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Und mit diesen wunderbaren Worten möchte ich schließen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Vor ihm legen sie ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen: Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Amen. Ach, Herr Jesus, da sind die kleinen menschlichen Worte nichts dagegen, was du im Himmel an Ehre und Lob und Preis und Anbetung unaufhörlich bekommst. Und doch hörst du die kleinen menschlichen Worte an und freust dich an unserem Gestammel. Herr Jesus, ich danke dir. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, beten zu lernen, dich in rechter Weise zu würdigen und zu ehren, weil du es allein wert bist. Und ich danke dir, dass unser Leben und unsere Welt vor dir ist, vor deinem Thron, und dass du regierst, nicht auf Zeit, sondern in alle Ewigkeit. Und danke, Herr Jesus, dass du uns diesen Blick schenkst in deine Gegenwart. Und Herr Jesus, wenn wir jetzt nach Hause gehen, du weißt, was alles auf jeden wartet, wo verschlossene Türen sind oder faustdicke Nöte. Herr, lass uns durch diese Tür in deine Gegenwart schauen, so wie der Johannes den Blick erheben und dir vertrauen. Und danke, dass du den Generalschlüssel hast zu allen Türen, zu allen Gefängnissen. Ich bete dich an. Amen. Also die Frau Scharf hat ja Geburtstag, die kriegt von mir noch ein kleines Grüßle. Vielleicht hat gestern einer Geburtstag gehabt oder noch mal einer. Heute kommen Sie vor, dann kriegen Sie auch eins. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir zum Schluss dieses Lied singen, Befiehl du deine Wege. 447 Strophe 1, 4, 7 und 8. 447 Strophe 1, 4, 7 und 8. Ich stehe am Ausgang und das sagen Sie mir, wenn Sie es brauchen, gell?